kam des Wegs ein Fast. Fast nicht, ein nicht genau, Nachtfalter flügelblau. Schwer zu fassen, fast ein Licht am Ende des, ein Fast noch nicht. Ein Gast, der fast nie kam, ein hätt ich, wollt ich, wüter ich, dich oder mich. Fast wie beinah, wie Adams Hand, die, was sie wählt, der Riss die Wand, vor allem Anfang schon verfehlt. Fast ist nie ganz, ein Teil, nie heil, nie rund, spaltet den Mond in Mondkalb und, was er vergeigt, Rest er bleibt. Spur nur, Textur, ein Fass, das passt, ein kleiner Mut mit Strohmantel, Bambushut. Sommerweit ein Kaum, ein Traum im Weltenbaum. Ein Fass nicht sagen, wie ein Gedicht, Engel tragen, ein Fass fast nicht.
Können Sie sich noch an das allererste Gedicht erinnern, was Sie geschrieben haben?
Ich glaube ja. Und es war nämlich eine Situation, wo ich aus der Schule hätte fliegen sollen, weil ich ziemlich ungebärdig war. Und dann habe ich, obwohl ich die Schulleiterin unglaublich verehrt habe und mich geschämt habe, habe ich mein erstes Gedicht geschrieben, wo ich sozusagen ein bisschen etwas von meiner Situation beschrieben habe. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Wollten Sie mit dem Gedicht irgendwas dann bewirken? Wollten Sie es irgendwie der Lehrerin oder der Schule zeigen? Oder war das erstmal nur einfach, um, wie kann man das beschreiben, um mit Ihren Gefühlen fertig zu werden? Also um die Gefühle irgendwo noch einmal zu kanalisieren, noch einmal auszudrücken, vielleicht auch noch einmal drüber nachzudenken mit Worten?
Ich denke, es war beides. Es war sowohl für mich nochmal der Versuch, da Klärung zu bringen. Und dann war es mir natürlich unheimlich wichtig, auch der Lehrerin zu sagen, dass ich nicht dieses oberflächlich komische Ding war, wie ich mich benommen habe, sondern dass es noch eine andere Ebene gab. So wie jedes Gedicht, das war auch damals schon, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen hat, die sich in einem Gedicht mitteilen. War damals auch schon so.
Nun ist es ja so, die ersten Gedichte, die geschrieben werden, die werden ja meistens aus solchen Gefühlsüberschwängen herausgeschrieben. So, also die erste verfehlte Liebe oder wie bei Ihnen, also so eine Situation der Wut. Aber es ist ja ein ganz langer Weg zu den Gedichten, die dann kommen, die auch jetzt in Ihren Büchern stehen. Wie würden Sie den Unterschied beschreiben, also von diesem ersten Gedicht und von den Gedichten, wie Sie jetzt schreiben? Wie gehen Sie jetzt mit Sprache um? Wie gehen Sie jetzt mit Emotionen im Gedicht um? Wie gehen Sie jetzt mit der Situation um? Wie kommen Sie jetzt zu den Themen auch Ihrer Gedichte?
Das ist ein langer Weg. Zwischen dem ersten Gedicht und dem, was ich jetzt schreibe, ist natürlich viel passiert. Erst schreibt man ja dann immer so epigonenhaft, ich habe Rilke verehrt, ich habe Hölderlin verehrt, ich habe Tragl verehrt. Und alle meine Gedichte hatten natürlich einen Schimmer von dem, was mir nun Vorbilder waren. Aber ich finde die Vorbilder unglaublich wichtig, weil ich da ein bisschen etwas von dem verstanden habe, dass ein Gedicht eine andere Welt, eine andere Sprache ist als die Umgangssprache, anders als Prosa. Also diese Zeit, wo ich Epigone war, war mir auch ganz wichtig. Und dann gab es eine sehr linke Zeit, wo es unanständig war, Gedichte zu schreiben. Dann hat man Protokolle geschrieben oder allenfalls für eine politische Veranstaltung, ein Pamphlet oder irgendwas dergleichen. Und ich habe mich meines Rilkes geschämt. Und später habe ich mich geschämt, dass ich mich meines Rilkes geschämt habe. Und irgendwann fing ich dann wieder an, und zwar, wie das manchmal so ist, in einer kritischen Lebenszeit, wo mir Sprache, also Ausdrucksmöglichkeiten auf der Umgangsebene irgendwo nicht mehr zur Verfügung standen. Und dann fing ich an, Gedichte zu schreiben und merkte, dass das eigentlich meine Sprache ist, also mit der ich mich mitteilen kann, wobei mir das nicht als Seelenoffenbarung, sondern die Lust des Gedichts oder die Lust an Sprache überhaupt, ist natürlich immer die Frage der Gestaltung. Also nicht, dass ich nun endlich meine Seele offenbaren kann, sondern dieses Umgehen mit Sprache. Und da ist, je länger ich schreibe, ist es mir wichtig, aus allen Lebensbereichen, also das Prosaische, das Alltägliche, das Heilige, das und so weiter, also nicht irgendwie den Tiefsinn betonend, sondern das Material, was da ist, und mit dem offen umzugehen und es zu gestalten. Und das macht mir bis zum heutigen Tag enorme Freude.
Verändert sich die Sicht auf die Welt eigentlich, wenn man schreibt, wenn man Gedichte schreibt?
Also ich denke, das ist nicht das Gedicht allein, das ist ein Wechselprozess zwischen dem, man verändert sich natürlich. Also A, ist mir die Welt interessanter geworden. Ich sage immer so, wie im Talmud gibt es, glaube ich, die Geschichte, oder bei Scholem habe ich das gelesen, dass die jüdische Intelligenz etwas mit dem zu tun hat, dass eigentlich in jedem Wort Gottes Wort sein kann. Aber da man nicht weiß, welches das Wort ist, guckt man jedes Wort aufmerksam an. Und so ist es, glaube ich, wenn man Gedichte schreibt oder auch andere künstlerische Tätigkeiten. Die Welt ist ein Ort, wo man seinen Stoff findet. Also ohne die Erfahrung, den man sich aussetzt, hat man ja auch keinen Stoff. Und insofern öffnet es immer die Augen und die Wahrnehmung und das Bewusstsein verändert sich durch die Neugierde, durch das Interesse auf Welt.
Kein Gedicht entsteht ohne Sprache. Und Sie haben ja vorhin schon mal auf den Unterschied oder sind schon mal auf den Unterschied zu sprechen gekommen zwischen Alltagssprache und der Sprache des Gedichtes. Worin liegt für Sie der Unterschied zwischen beiden?
Also der Unterschied, würde ich sagen, also wenn man es jetzt sehr verkürzt sagen würde, unsere Alltagssprache, das sind vorgebahnte Wege, die wir brauchen, sonst würden wir verrückt, die rational sind, die sich grammatikalisch darstellen. Und das Gedicht geht in Sprüngen, hat eine vollkommen andere Bewegungsart, aber es ist eine ganz wichtige Art, dass man eben die Gradlinigkeit oder das Vorgebahnte oder was auch immer, dass man das verlassen kann, so wie man über eine Wiese hüpft oder wie man eben nicht nur im Auto die Straße fährt, sondern über ein Wiesenwegchen geht und guckt, was es da alles zu entdecken gibt. Aber ich halte beide für wichtig. Also das Rationale ist wichtig, damit wir uns verständigen können. Und das Gedicht in seiner vollkommen anderen Gangart ist wichtig, dass wir lebendig bleiben innerlich.
Ich will noch mal kurz zu Ihrer Biografie fragen. Sie sind ja nicht nur Dichterin. Ich glaube, von Dichtung kann man auch ganz schlecht leben. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wo Sie geboren sind, wann Sie geboren sind und ja, was Sie eigentlich beruflich gemacht haben.
Also ich bin in Süddeutschland geboren, in Sulz am Neckar. Das liegt ist so zwischen Obern, also da, wo der Neckar entspringt, ein bisschen darunter, wo Hölderlin auch beschrieben hat, wie der Neckar plötzlich verschwindet und wiederkommt. Da bin ich aber, weiß ich, 15 Jahre gewesen, habe eine miserable Schulausbildung, also mit der konnte ich nichts anfangen und habe dann den Weg über Erzieher, Sozialpädagogik und spätes Abitur und dann Erziehungswissenschaft studiert und danach habe ich über 20 Jahre in Berlin am Pestalozzi-Fröbel-Haus Erzieher ausgebildet. Das war so mein beruflicher Weg und das Schreiben hat sich daneben entwickelt und als ich dann mit der Schule fertig war, da war natürlich das Schreiben meine Hauptarbeit bis heute.
All die Jahre hat sie ja die Literatur begleitet. Sie haben ja nicht nur geschrieben, sondern, was man auch an dem Gedichtband merkt, sehr, sehr viel gelesen. Sie haben eben Arabi gelesen, Hölderlin natürlich, Beckett tauchte auf. Kann man eigentlich Gedichte schreiben, ohne dass man vorher gelesen hat? Meinen Sie, dass das gehen könnte?
Also ich für mich kann mir es nicht vorstellen, dass man das kann. Aber es gibt sicher so wie Kinder aus dem Traum, aus einer Intuition heraus. Also für mich war es unheimlich wichtig, mein ganzes Leben habe ich gelesen. Und das, was ich geworden bin, ist entstanden aus der Auseinandersetzung mit Literatur, mit Musik. Aber zur Musik habe ich zwar ein inneres Verhältnis, aber verstehe nicht sehr viel von Theorie. Und auch bildende Kunst spielt bei mir eine ganz große Rolle, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Und ohne diese Zubringer oder diese, Zubringer ist falsch, diese Qualitäten anderen Erlebens, was ja auch ein bisschen anders ist als das Alltägliche, hätte ich mir nicht vorstellen können, Gedichte zu schreiben. Wörter wuchern, doch bitte, haltet, was da ist, nie für ein Ganzes. In Teilen anteilig nur, wuchern sie, wurzellos in Mauerritzen, über Stiegen, Schwellen, durch grau verhangene Vorfrühlingstage. Im Gezwitscher Vögel vermutend, die in Kulissen auf ihren Auftritt warten. Wörter, ausgeblasen wie Ostereier, aller Gefühligkeit entleert, ein doppeltes Meinen, Zungenflattern, öffnen wie's Marienkind mit kinderklugen Augen, je nach Schloss mal groß, mal klein, da und nicht, verbotene Kammern. Und wenn der Würfel fällt, zurück zum Anfang. Ortlos, im Niemandsland brachen, wo sie auf Löchern kriechen, sich sammeln auf Sonnenflecken, Hosianna hüpfend von Fleck zu Fleck. Vor Winters wie Stubenfliegen Wärme suchend, surren sie in meiner Hand, die ich ans Ohr halte. Horche wie in Brunnentiefen, faderröckig buntes, ein bunter Hund herrenlos durch Gassen geht. Wörter, Okkupanten. Wucherer, Hundsfettisch Vampire. It's enough, sagt Alice, bis zum Hals im See ihrer Tränen stehend, als der Räuber fürs Feuer seines Räubernestes ihre Haare fällt wie morsches Holz. It's enough, sagt sie und schwimmt davon. Ja, Bilder. Sturzbetrunken kommen sie, von der Helle des Tages exkommuniziert in Vollmondnächten wieder. Grüß Gott und Gott zum Gruße, Bilder, die des Traums, sie denken für uns. Satzbrocken zwischen Zähnen, Reminiszenzen, Zweifel, Ängste eines gemarterten Hirns. Träumte, ich sei Teil eines Satzes, der ohne Grund nichtssagend, nichtserinnernd exekutiert werden sollte. Auf den Abschuss wartend stehen wir, parataktisch gereiht. Ich, ein Gott sei bei mir, spring, wie man in Träumen nur dem Entsetzen entspringt, anarchisch, Füße verwechseln, igittigitt, spring, tanz aus der Reihe, setze mich ab. Ein Jetzt vielleicht, Novum in einem zuvor noch nie gedachten Satz. Und jene anderen, syntaktische Ordnung enthoben, zerschossen in Nachtfalter Flügelwesen, Staub wie der alter Götter, auch sie las ich, die den menschlichen Geist begatten, sterben hernach, wie im Bienenstaat die Drohnen. Und Träume, wenn man sie berührt, zerfallen in nichts. Meine Nichtse, längst sind sie anderswo, auf gänzlich anderer Bühne, in irgendwelche Haut, skandierten Rhythmen, Masken, Bemalungen. Und was zuvor noch heilig war, in Flüche hinübergerettet, in Hymnen Hölderlins, wo Hand in Hand der Nazarener mit griechischen Göttern geht, zeitgleich und doch, was uns bleibt, außer der Zeit. Ein dunkler Wolk. Ja, verdunkelt sind Wolken maskulin, bäuchlings zentriert, doch Fliehwolken in ihrer Zerstreutheit. Wir brauchen sie, wie Träume gegen zu viel Reality, alltäglichen Talk, Stuhlbein umschlingend. Es wölkt, wölkt sich zu, mein Versuch, Rasen zu schneiden, scheitert am Widerstand der Gänseblumenkolonien. Löwenzahns Zubissen, sie dulden so viel Verwundung nicht, halten Hof ums Tannengehölz. Sonnenwurfgeschosse hier und da, düster drohender Daedalus, Vatergewölk nimmt zu, Mairückern geht nicht, ihr Sound, tanzt der Häuptlingstochter mit dem Marabu, braucht Sonne. Kleinblütiger Falke jedes Wort, Kallas-Melodien. Hängende Gärten hinter Augenlidern. Dann, weshalb in der Nacht ich kaum Schlaf fand, doch noch der Wullegänse blumentot. Wie mag es Gott ergehen, willkürlich wie ich Schnitte setzend? Doch Gott, so sagen sie, schläft nie. Auf frisch geschnittenem Rasen hüpfen Stare im Hochzeitskleid, vom Spatzenhaus senkrecht stürzen Flüge. Gegen Eisheiligkeit einen wärmenden Ofen bitt ich, nicht schuld zu sein an Seraphims gebrochenem Flügel, auch nicht am verregneten Himmelfahrtstag. He du da, Relikt aus anthropogenem Gestein, Hüftbein, Schulter, die den Atlas trug, verschlissen, Schwimmlust, Fruchtwasser schaufeln die faltigen Hände, fischleibig Lippen, Klippen, vulkanisch wie vor der Flut auslaufende Küsten, Kalksteinverbiss. Dümpelst im Anthropozän, he du da, zähm sie die Beißerlust, im Brombeerdunkel die schwere Süße, die alte Angst, näh Hemden aus Sterntaler Fremden, Hüpf und wo die Raben übern Graben immer schon. Post, Postskriptum, Repoussoir, Gestalt, in der wir uns erkennen. Vom Männlein im Walde, wir suchen, wie ich in früher Vogelluft, Weißtannenwölkchens zartem Bedeuten, im Reden, Schweigen, Nasen, Flügelbeben, mit heißer Nadel perforieren jedes Blatt, legen Schlingen, Fallen, Zufall, der verfängt, suchen zurück ins Dunkel gebettet, in Traumzisternen östlich von Eden, suchen, was uns sucht, vielleicht, unterwegs und immer schon, jenes noch nicht gedeutete Ding, anarchisch, in Purpur gehend, in Farbkreisen außerhalb, wo Könige exorbitant Vögel mit unsichtbaren Farben füttern. So only weh, du Fulze trifft. Ich blättre. Blättre auf und auseinander, besudle Blätter, mein alltägliches Journal, Sudelblätter. Der Verstand las ich, fürchte sein eigenes Tun als Cutter, Schnitt, wolle sanft sein zu den Dingen. Weshalb ich Nebel liebe, Sfumato der Kontur, verwischte Fotos, die den gewaltsamen Akt rückgängig machen. Meine Lust am ungeschiedenen Dunkel, Hausdunkel, unverfugt Risse, Rückwand mit Nagelflächen, Nagelschatten, Verweise von irgendwoher, Zwischenfarben, Karmesinrot zwischen Himmel und dem, was nicht ist, Genesis der Winde. In Luft wurzeln Bilder, wenn sie fehlen, fällt, was mir zufällt, durch Falltüren abwärts, durch Himmel, Landschaft zersiedelnd, taghellem vor die Füße. Etwas, vielleicht aus der Hand, aus dem Ärmel geschüttelt, durchlässig mit bloßen, abgeschabten Stellen, hockt in Bleistiftspitzen, abgebrochen, angeschliffen, traut sich. Etwas bleibt beharrlich, bleibt bestehen, etwas schwindet, kommt als anderes wieder, monströs etwas, das aus dem Dunkel rollt, aus Höhlen, Löchern, Panik im Blick der Tiere. Etwas verleumdet, liebt, hasst, kopiert die Kopie, die war, was werden wird, etwas ohne Ende, schreibt, überschreibt, döst, äugt, legt sich in Kurven, staunend wie Kinder, die an langen Nachmittagen ihre Welt erfinden. So viel geliehene Wörter. Ausgewildert geb ich sie. Mein, dein, Vater unser, Weidmanns Heil, Wunder, Wiesenwörter, weiter. Orakelnd manche, verschwenkt, zum Trudeln gebracht. Zerfurcht, müde wie von Tagen satte Kinder. Andere an Wald, an Sternenrändern, mit allerlei Getier Pilze essend, süchtig der Götter Wörter zu verstehen, was sie erhorchen. Ein Lallen, trockenes Blätterrasseln, gurgeln wie unter Wasser ihr eigenes Blut. Der Götter grasnüchternes Wort, Atem aus sterbenden Sternen, im Rausch nicht will es belauscht sein. Nur immer wieder aus singenden Töpfen, paradoxem Gelände, unbewohnten Schattenzonen, filigran und mückenzart Wörter wie Sommersprossen, die mit Gerüchen in Vasen verwesender Blumen vergehen. Mein Hortus conclusus, geträumt, umsäumt, Zaun aus Marienweiß und Mutterwitz, rosenmittig, Akelei Heiteres aus vielerlei, und, ruf ich dem, der uns bewacht, dem Erzengel zu, tadle mich nicht, wenn ich Gott mein Bräutchen nenne, Ibn Arabi. Ein hitzefüßig Heiliges, Federwolken schwenkend, winkt mir zu. Gekicher aus Gänseblumenkolonien. Kein Messer, kein Fresser, kein Gänsegeschnäbel. Flügel, nur Flügel, die sich umkreisen im fliederfarben Windgemisch. Langzüngig Halme verneigen sich. Gerüche, Navigation aus Blütenmitten. Ohne sie verlören sich Spuren im Gras, verwanderten Glocken, zersiedelten Stimmen, die der Wind vor sich hertreibt. Die uns umsummen, fänden ihren Wirt nicht. Spät noch im Dunkelgeflimmer, dünn wie ein Versprechen, übt ein Vogel sich. Verwundet, verwundetes Kehlchen, wacht, Gewittervogels, Stimme zur Nacht. Hegel las ich, sei versessen auf Schubladen gewesen, habe, was er nicht unterbrachte, den Rest, ich denke dabei ans Buchsortieren immer diese Reste, die Nacht der Welt genannt. Seitdem, in Schubladen verklemmt, weltet es nächtlich. Ein Rumpeln, Knarren verklemmter Flügel, vom Flug der Fledermäuse Risse, wie Fahnen fetzen aus Dunkelheit, Nachtvögeläugen, zerfletterte Federn, ein spitzer Schrei, Blutspuren. Aus Schubladen unsortiert Träume, naiv wer denen sich anvertraut, Traum des Todes, selbstbezügliche Bilder. Im Reigen, im Tanz, rummarschieren, Kopf verlieren und immer weiter. Neulich in morgendlichen Träumen sagte wer, weiß sterbe zuerst, blattweiß, wenn es brennt. Enigmatisch, wie immer aus Hegels Schubladen, gänzlich ungedeutet, lasse ich es stehen. Müll, Gärung des Endlichen, wo las ich das? Sah eine junge Frau, die vor sich hin murmelnd kippen, was herumlag, Müll von der Straße las. Vielleicht in dem, was andere verwarfen, ihre Seele suchend, die sie verlor. Müll, je mehr man ihn aufnimmt, potenziert sich. Lass liegen, was da liegt zwischen andern und dir. Wir, aus Abfall gemacht, göttlichem Abfall, sagt Schelling, Gott als Recycler, sortieren ins Kröpfchen, ins Töpfchen die Guten, die Schlechten, begraben Giftmüll in Särgen, untote Tote, die wiederkommen wie Abu Qasems Pantoffeln, wohin er sie auch entsorgte. Früh, der Himmel rot noch mit verschmiertem Maul, Schlachtvieh verladen, rollen Mülltonnen aus Höfen, gekippt, geleert, verwahrt ins Dunkel zurück. Müllschlucker, Schluck auf der Fische, Plastikmüll, süßer Verwesungsgeruch der Meere. Auf Müllhalden psalmodierend giftgrüne Flammen, Heilige hausen dort, ihre Nahrung suchend, die sie nirgendwo fanden. Krähen aus Krähendunkel, Aura der Verwesung, der trauernde Garten, Trockenheit, der Tod geht um. Gelbstichig Blätter, faulende Blüten, die kletterwütig blauen Glocken auf hohen Stängeln, Stockrosen brechen ab. Auf Faulstellen Rosetten der Zersetzung. Zwischen Dornstrauch und Heide Schutt, gerader, den Sturz anzeigend, dass auch der Mensch da war und nun dahin, Hyperion. Träumte von Freunden, die in sich verkeilt starben. Gestank aus Mülltonnen, wohin, war ich es oder ein anderer, sie brachte, bis Gras dazwischen lag. Drum schacht nicht, wo Gras wächst, ihr Hunde. Müll, der mit, der ohne Pathos, in Beckets verstummender Sprache noch und nicht mehr in der Zeit, Bewegung und doch nicht, niemand zugehörend, suchte im nächtlichen Garten ein Buch, das ich vergaß. Phosphoreszierend, Mond oder nicht, fand ich es. Buch und schon nicht mehr, anders, in andere Räume, mir Unbekannte übergehend. Bloch. Immer ein Noch. Noch nicht beleiht die Leere, ihre Deutungshoheit. Um und um sie herum, als gäbe es etwas zu behüten, Hohlformen, Amphoren, das Grab, herznah Gerippe, Kreuzgerippe bringt Heiliges hervor, ein halluzinierendes Innen, das große Geläut, die Rede, das Ritual. Am Tisch der leere Stuhl, der ohne Gast, um den wir täglich baten.
Ich vermute, Sie arbeiten schon wieder an einem nächsten Gedichtband. Vielleicht vorher noch ganz kurz die Frage, wie lange haben Sie an diesem Band gearbeitet? Weil das sind immerhin, ich schaue mal gerade rein, das sind so 160 Seiten Gedicht. Und da Gedichte ja sehr konzentrierte Wortgebilde sind und man Gedichte ja auch nicht mal eben so schreibt, obwohl manche vielleicht denken können, na gut, so kurz, das kann ich relativ schnell mal aufschreiben. Gedichte brauchen sehr lange, ehe sie reifen, sie müssen sehr oft überdacht werden, überfeilt werden. Wie lange haben Sie an diesem Band gesessen und wie gesagt, arbeiten Sie schon am nächsten jetzt?
Ich beantworte erstmal die zweite Frage. Es liegt ein nahezu fertiges Manuskript auf meinem Schreibtisch und ich bin einfach auf der Suche, wem ich das antragen kann, weil es mit Verlagen und Lyrik ja ganz, ganz schwierig ist. Was ich gut verstehen kann, weil die meiste Lyrik, wenn man nicht gerade eine ganz bekannte Person ist, sind Ladenhüter. Also da kann kein Verlag damit Geld verdienen. Ich habe ein schönes Manuskript. Ich bin überzeugt davon, dass es ein gutes Manuskript ist. So, mein letztes Buch, das ist 14 herausgekommen, aber ich glaube so 16, 17 war dieses Bändchen eigentlich fertig. Und lag eben auch wartend, ich hatte eine Zusage von diesem Verlag, aber mit einer irrsinnig langen Warteliste, bis ich dann irgendwann dran kam.
Liebe Ute Eckenfelder, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, dass Sie noch einen richtig tollen Verlag für Ihr nächstes Buch finden.
Ich danke ganz herzlich, diesen guten Wunsch kann ich gebrauchen. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn gerade zu Corona-Zeiten ist es ganz, ganz wichtig, dass man andere Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit angeboten bekommt. Und dafür danke ich Ihnen herzlich.